Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Wenn Sie den Namen Jan Kuciak bei Google eingeben, dann ergänzt der Algorithmus automatisch mit dem Begriff Wahrheit. Was die Wahrheit in diesem Mordfall ist, darauf gibt es auch das heutige gefällte Urteil keine eindeutige Antwort. Fest steht, der slowakische Journalist ist erschossen worden und der Hauptangeklagte wurde nun freigesprochen. Was das für ein Signal an die slowakische Presse ist, darüber sprechen wir gleich. Außerdem Neuigkeiten in Sachen Zukunft der BBC. Aber wir beginnen mit Alexei Nawalny. Sehr scharf sind die Reaktionen aus Berlin. Ob ungewöhnlich scharf oder erwartungsgemäß scharf, das wäre jetzt schon eine Bewertung der Situation. Mit einem russischen Kampfstoff wurde Alexei Nawalny vergiftet. Entsprechend energisch, das fordert die Bundesregierung, sollte die Reaktion auf diese Nachricht sein. Und energisch haben auch viele Medien reagiert. Mordversuch titelt die FAZ. Die Bild schreibt online, stoppt die Putin-Pipeline. Kleiner Vermerk links unten, dass es sich um eine Meinung handelt. Wir wollen einen Blick auf die Medienlandschaft werfen, einen vergleichenden zwischen russischen und deutschen Medien. Dafür habe ich mit dem Russlandkenner und Journalisten Roman Goncharenko gesprochen, der seit 20 Jahren in der Redaktion der Deutschen Welle arbeitet, dort für Russland zuständig ist. Ich habe ihn gefragt, wie die russischen Medien gestern reagiert haben auf die Nachricht, dass Nawalny mit einem Kampfstoff vergiftet wurde.
Also in russischen Medien gab es natürlich relativ schnell Reaktionen dazu für so einen Fall. Das sind ja schwere Anschuldigungen. Das heißt, das Thema wurde thematisiert schon am Abend. Und manche haben auch längere Sendungen dazu gemacht. Und da gab es auch die Reaktion des Außenministeriums in Moskau. Kremls Pressesprecher hat reagiert. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Offenbar spürte die russische Führung, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Dann muss man sehr schnell reagieren. Und man reagierte natürlich zunächst mit Unverständnis und sagte, das müssen wir erstmal prüfen, wir haben keine Beweise gesehen. Und gleichzeitig hieß es dann, das sind so Narrative, die dann über vor allem soziale Medien gestreut werden, aber auch durchaus über staatliche Medien, wo dann gesagt wird, das war überhaupt nicht Novichok oder die Deutschen hätten das lange geplant. Das ist übrigens ein Thema von heute und es ist ganz interessant, das zu beobachten. Das ist jetzt zum Beispiel, während wir sprechen, das Thema Nummer eins, die Aussagen des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, der behauptet, seine Streitkräfte hätten ein Telefonat zwischen Berlin und Warschau abgehört, in dem eine Fälschung von dieser Vergiftung von Nawalny vereinbart wurde oder irgendwie etwas dazu gesagt wurde. So nach dem Motto, Deutschland habe das alles gefälscht. Ja, und Lukaschenko hätte Beweise davon. Das ist jetzt Top-Nachricht in russischen staatlichen Medien.
Schauen wir auch ein bisschen auf die deutschen Medienreaktionen. Hier ging auch medial gestern ein großer Aufschrei durchs Land und geht immer noch. Hat Sie das überrascht?
Das hat mich teilweise überrascht. Also einerseits ist es berechtigt. Das sind schon starke Worte, die die Bundeskanzlerin gewählt hat. Und auch die Ereignisse verlangen nach einer ernsthaften Reaktion. Das ist immerhin ein Kampfstoff, ein militärischer Kampfstoff, der da offenbar gegen einen Oppositionellen eingesetzt wurde. Andererseits überrascht es mich, weil da jetzt die Zusammenarbeit in Russland nochmal auf den Prüfstand gestellt werden soll. Denn ich beobachte ja die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland seit Jahren. Und wir hatten vor einem Jahr den Anschlag in Berlin, also den Mord an dem Tschetschenen, der Khangoshvili. Der Prozess beginnt jetzt im Oktober. Dann gab es davor Hackerangriffe auf den Deutschen Bundestag, auf das Außenministerium. Also nach all diesen Sachen gab es so einen Aufschrei nicht. Sogar nach der Krim, scheint es mir, war die Aufregung irgendwie so zeitlich gestreckt und nicht so heftig wie gestern in deutschen Medien.
Wie kommt das aus Ihrer Sicht?
Ich würde das mit diesem Gift erklären. Gift, das ist an und für sich eine gefährliche Sache, eine Sache, die man nicht sofort erkennt. Die macht vielleicht mehr Angst auch, weil wir nicht wissen, wie das funktioniert, was das ist.
Also das Perfide an dem Ganzen, dass es hier nicht um einen in Anführungsstrichen normalen Mord oder Mordanschlag geht, sondern um eine langsame Vergiftung, die möglicherweise zum Tode führt.
Ich glaube, das ist der Kern der ganzen Sache. Vielleicht sollte Nawalny gar nicht getötet werden, genauso wie die Skripals. Denn ich glaube schon, dass wenn die russischen Geheimdienste, und wir, also zumindest im Fall Skripal wird vermutet, dass die russischen Geheimdienste dahinter stecken, also die britische Regierung spricht offen davon, im Fall Nawalny ist es noch nicht ganz klar. Wenn wir uns die vielen Fälle der vergangenen Jahre anschauen, zum Beispiel die Ermordung von Boris Nemtsov in Moskau, dann diese Geschichte mit den Skripals 2018. Diese alle Mordversuche oder Vergiftungsversuche, die waren aus meiner Sicht auch ganz gezielt medial geplant, um maximale Wirkung auf die Menschen zu entfalten.
Das heißt,
und diese Wirkung soll heißen Einschüchterung.
Das heißt, Herr Gontscharenko, wenn ich Sie richtig verstehe, hätten Sie sich die gleiche Empörung bei anderen Mordfällen oder Mordversuchen seitens der Medien gewünscht oder in diesem Fall eher eine zurückhaltende, weniger dezidierte Haltung der Medien in diesem aktuellen Fall?
Ich hätte mir in diesem Fall ein bisschen mehr Zurückhaltung gewünscht und mehr Einbettung in den Kontext. Denn wie gesagt, seit der Annexion der Krim ist klar, dass Russland eine Wende vollzogen hat. Und die Empörung früher war aus meiner Sicht nicht ganz angemessen. Auf jeden Fall finde ich, sollten Medien in Deutschland mehr auf den Kontext schauen und sich vielleicht weniger auf Einzelereignisse konzentrieren.
Der Journalist Roman Gontscharenko über die medialen Reaktionen auf die Nachricht von gestern, dass Nawalny mit einem Kampfstoff vergiftet wurde. Medias Res hier im Deutschlandfunk. Und bei dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben, kommt einem die folgende Erzählung gar nicht so unbekannt vor. Die Erzählung: Kritiker, in diesem Fall ein Journalist, rückt den Mächtigen zu nah auf die Pelle. Er enthüllt illegale Geschäfte mit einer korrupten Regierung und wird getötet. Wir schauen in die Slowakei, wo der Mord am Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuschnirova 2018 ein wahres Erdbeben ausgelöst hat. Ein politisches. Massenproteste, Rücktritt des Ministerpräsidenten, Versuch einer lückenlosen Aufklärung des Mordes. Der Täter und dessen Komplize sind zu langen Haftstrafen verurteilt worden, aber der Hauptangeklagte in diesem Fall, der mutmaßliche Drahtzieher hinter dem Mord, Marian Kotschner, der ist heute vom Gericht freigesprochen worden. Ich habe vor der Sendung mit dem ARD-Korrespondenten Peter Lang in Prag gesprochen und ihn gefragt, wie das Gericht den Freispruch begründet hat.
Also die Begründung lautet im Kern, es gibt keinen direkten, unmittelbaren Beweis dafür, dass Kotschner der Hintermann und Auftraggeber war. Das war in der Tat auch immer der entscheidende Punkt und die Schwachstelle in der Argumentation der Staatsanwaltschaft. Es fehlte die direkte Verbindung von diesen Tätern zu den Auftraggebern. Das war nicht nachweisbar. Es gab immer nur indirekte Beweise, Indizien, Annahmen, dass es so gewesen sein könnte oder sollte, weil der ja auch mal ein Motiv hatte, sich vielleicht an Jan Kuciak zu rächen, weil der ihm als Journalist öfter mal in die Quere gekommen ist. Aber das alles hat dem Gericht nicht gereicht. Deswegen Freispruch aus Mangel an Beweisen.
Ja, Sie sprechen die Motive, die möglichen Motive schon an. Einmal kurz zur Erinnerung in Sachen Mordmotive. Worüber hat Jan Kuciak im Fall Kotschner berichtet?
Also Jan Kuciak war ja Investigativjournalist für das Nachrichtenportal Actuality SK und er hat recherchiert über Verbindungen der Mafia bis in höchste Regierungskreise. Er hat geschrieben über die windigen Geschäfte des Herrn Kotschner, seine Verbindungen auch in Politik und Justiz. Von Kotschner wird angenommen, dass er politische Ambitionen hat. Da hat ihn Jan Kuciak immer mehr darin gestört. Es ist herausgekommen, dass er ihn am Telefon bedroht hat, dass er auch Leute beauftragt hat, ihn zu beschatten. Und deswegen nimmt man an, dass er das Motiv hatte, sich an Kuciak zu rächen, vielleicht ein Exempel zu statuieren und andere unbotmäßige Journalisten auf diese Weise einzuschüchtern.
Und nach dem Mord hatten Zehntausende in der Slowakei wochenlang gegen die Regierung demonstriert. Es kam wirklich zu erdbebenhaften Umbrüchen, inklusive ganze Regierung dankt ab und eine ganze neue Regierung. Was bedeutet insbesondere für die Medien dieser Freispruch nun?
Naja, es ist natürlich ein großer Frust und ein großer Schock, muss man sagen. Die Reaktionen in Bratislava sind, sagen wir mal, vernünftig. Also alle unterstellen, dass das Urteil Hand und Fuß hat, insoweit, dass das Gericht es sich nicht zu leicht gemacht hat, dass alle Beweise sorgfältig geprüft worden sind. Aber man ist natürlich mit dem Urteil nicht zufrieden. Reporter ohne Grenzen hat zum Beispiel mitgeteilt, der Freispruch ist ein Beweis des gewaltigen Versagens der Ermittlungsorgane und der Justiz. Und Actuality SK, was ja zu Ringier Axel Springer gehört, ließ mitteilen, über die Schuld und Unschuld entscheidet das Gericht. Es hat nun heute mal so entschieden, aber man hofft weiterhin, dass alle Täter, die an diesem Verbrechen beteiligt waren, auch die Hinterleute gerecht bestraft werden. Das zielt darauf ab, dass man natürlich auf das oberste Gericht der Slowakei hofft. Die Staatsanwaltschaft hat bereits angekündigt, dass sie in Berufung gehen wird. Und vermutlich die Nebenkläger auch, sodass diese Geschichte noch nicht zu Ende ist.
Wie hat sich denn die Rolle der Medien seit dem Mord verändert? Es gab da ja nicht nur politisch einige Veränderungen.
Ja, man muss sagen, dass die Medienfreiheit in der Slowakei im Grundsätzlichen und Strukturellen eigentlich nicht gefährdet war. Das sagen selbst die Journalisten, die viel auszusetzen hatten an dem früheren Regierungschef Robert Fico. Der Ton war halt sehr rau. Also Journalisten wurden ständig aus dem politischen Raum beschimpft, bedroht und sehr hart angegangen. Das hat sich nach dem Mord an Jan Kuciak geändert. Es wurde sogar auch mal hervorgehoben, wenn Journalisten irgendwas rausbekommen haben, beispielsweise wie irgendwelche mafianahen Leute in der Ostslowakei sich irgendwelche EU-Landwirtschaftssubventionen unter den Nagel reißen. Also da hat sich das Klima etwas geändert, jetzt nach dem Regierungswechsel sowieso. Und man muss insgesamt sagen, dass die Medien ja diesen Prozess, diesen Strafprozess sehr intensiv begleitet haben. Sie haben auch sehr viel zugespielt bekommen aus Ermittlungsakten, was sie veröffentlicht haben. Auch mit dem Hinweis, wir wollen, dass auf gar keinen Fall irgendetwas unter den Teppich gekehrt wird bei diesem Prozess. Und insofern hat sich die Lage der Medien gebessert, verändert. Und man muss sowieso hinzufügen, es gibt in der Slowakei ein sehr fortschrittliches Informationsfreiheitsgesetz, von dem die Kolleginnen und Kollegen dort auch recht häufig Gebrauch machen.
Der Hauptangeklagte im Fall Jan Kuciak wurde heute vom Gericht freigesprochen. Mit Peter Lange habe ich drüber gesprochen. So, nun ein Blick aufs große öffentlich-rechtliche Vorbild vieler Anstalten, auch der ARD, die ehrwürdige BBC, die die Briten bekanntlich eher liebevoll Auntie-BBC nennen, die nette alte Tante. Aber diese harmlose Tantenwahrnehmung hat sich längst geändert. In der Downing Street ist man schon lange der Meinung, dass Tante BBC nicht mehr so richtig in unsere modernen Zeiten passt. Gern werden Argumente wie zu behäbig, zu teuer oder zu elitär genannt. Aber tatsächlich ist den Tories auch die Art der BBC-Berichterstattung ein Dorn im Auge. Zu kritisch, zu liberal und linkspolitisch. Unter Premier Johnson wurde der Druck auf die Anstalt und insbesondere deren Gebührenfinanzierung so groß, dass dessen Generaldirektor Tim Davey versprach, den Sender zu reformieren. Und es geht dabei um nicht weniger als die komplette Zukunft der BBC. Heute hat er seine Pläne veröffentlicht oder öffentlich gemacht und Burkhard Birke hat sich die Rede angehört. Herr Birke, beginnen wir mit dem großen Thema Finanzen. Da stand die Frage der Umstellung auf ein Abo-Modell im Raum, weg von den Gebühren. Wird es jetzt so kommen?
Nun, Tim Davey hat ein klares Bekenntnis für die Rundfunkgebühr abgegeben, aber er weiß natürlich, dass der Druck enorm ist aus Downing Street, also dem Amtssitz des Premierministers Boris Johnson, der gestern erst im Unterhaus in der Fragestunde des Premierministers auch zu Protokoll gegeben hat, dass sein Kulturminister Dowden demnächst ein Reformmodell vorlegen wird und im Gespräch ist immer wieder dieses Abo-Modell. Ist die Frage, ob das wirklich haltbar ist. Ich habe neulich mit Charlie Beckett, der ist Professor für Kommunikation an der London School of Economics, über diesen Punkt gesprochen. Hören wir, was er zu sagen hat.
It's not very easy to move away from this idea of a simple, pretty.
Es ist nicht so einfach, von der kostengünstigen und effektiven Rundfunkgebühr abzurücken. Das würde die Allgemeingültigkeit der BBC in Frage stellen, dass nämlich die BBC etwas für jedermann produziert und jedermann zum gesamten Angebot Zugang hat. Es ist denkbar, dass man zu einer Mischform kommt, wo es die Hinterlassenschaft einer Rundfunkgebühr und Abonnements für Programmteile gibt, besonders mit Blick aufs Ausland.
Of subscriptions for certain kinds of services, especially internationally.
Also so ein Hybridmodell, aber das wird alles erst frühestens in 2 Jahren kommen oder vielleicht auch erst 2027, wenn die Royal Charter, die die BBC regelt, erneuert werden muss. Was Tim Davey will, ist erst einmal sparen. Auch 900 Stellen sollen abgebaut werden im Bereich News, Nations und Regions. Oh, die Geschäftsführung ist verkürzt worden von 17 auf 11. Es gibt eine neue Controllerin und er will hier auf mehr Effizienz setzen.
Wie haben die Tories da Einfluss drauf gehabt? Einige haben sich ja im Vorfeld, insbesondere auch der Wahl, geweigert, dort aufzutreten. Welche Rolle spielt das alles bei diesen Reformen?
Nun, man soll jetzt nicht zu viel spekulieren, aber natürlich ist der Druck der Regierung enorm, wobei die BBC unparteiisch ist und vor allen Dingen diese Unparteiischkeit, das hat Tim Davey wieder in den Mittelpunkt gestellt seiner Rede und seiner Ziele. Er hat eigentlich konkret 4 genannt, neben der Verpflichtung eben unparteiisch zu sein, die erneuert werden sollte, soll eben die BBC einzigartige, wirkungsintensive Inhalte bieten. Die Online-Aktivitäten sollen technologisch aufgerüstet und beschleunigt werden und der kommerzielle Arm soll ausgebaut werden. Da hat er Erfahrung, er leitete bis jetzt BBC Studios. Das ist der kommerzielle Teil der BBC und etwa momentan von den 5 Milliarden Jahresbudget, 5 Milliarden Pfund, erwirtschaftet ja schon die BBC mit dem Verkauf von Serien und Filmproduktionen schon fast ein Fünftel. Und genau das soll intensiviert werden in naher Zukunft.
Aber genau zu den Inhalten, die BBC bringt, haben sich auch viele Kritiker geäußert. Es wurde immer vorgeworfen, zu einseitig Bericht zu erstatten, zu links ausgerichtet zu sein. Soll an den Inhalten des Programms auch was verändert werden?
Ja, er will mehr Unparteilichkeit, ganz klar. Und er hat ja schon eine wichtige Entscheidung getroffen. Rule Britannia und Land of Hope and Glory darf nun bei der Last Nights of the Proms doch gesungen werden. Das war ja die umstrittene Entscheidung.
Nicht nur gespielt, sondern auch gesungen.
Auch gesungen, das war die erste Entscheidung. Und Tim Davey, wir dürfen es nicht vergessen, war in den 90er Jahren auch aktiv als Tory-Mitglied, als konservativer Politiker. Also er ist da nicht ganz unbeleckt. Aber auch ganz interessant vielleicht noch für unsere Zuhörer, 50-50 Männer-Frauen will er haben in Personal, 20% ethnische Minderheiten, 12% Behinderte, auch beim Personal und Inklusivität für Homosexuelle und Transgender, all das, um eben die Realität Großbritanniens besser abzubilden und die BBC für die Zukunft auszurichten.
Der BBC-Generaldirektor Tim Davey hat sich heute geäußert zu den Zukunftsplänen des großen Dickschiffs BBC oder Anti-BBC, wie die Briten sie nennen. Und darüber haben wir gesprochen. Dankeschön, Burkhard Birke. Die automatisierte Untertitelung im Fernsehen zum Beispiel oder die MP3-Wandlungsübertragung im Radio. Sie merken, es gibt Aspekte in der Rundfunktechnik, von denen wir Normalos oder Nicht-Techniker nur wenig mitbekommen, aber die essentiell sind für das Medium Rundfunk. Solche technischen Entwicklungen wurden jahrelang am Institut für Rundfunktechnik erfunden, erforscht und weiterentwickelt. Nach 64 Jahren kam aber ziemlich überraschend das Aus für das Institut. Das Geld der Sender fehlt. Und was ab dem nächsten Jahr aus der rundfunktechnischen Forschung wird, das ist bisher unklar. Und das in einer Zeit, in der sich der Technologiewandel so schnell wie nie vollzieht. Wie kann es also weitergehen ohne das IRT? Peter Welchering ist diesen Fragen nachgegangen.
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten kämpfen mit einem massiven Medienwandel. Und dabei müssen sie vor allen Dingen einen Technologiewandel bewältigen. Damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiterhin seine Aufgaben erfüllen kann, müssen viele Projekte betrieben werden. Der Ausbau der Mediatheken, die Umstellung von Produktion und Programmausstrahlung auf internetprotokollbasierte Standards, eine öffentlich-rechtliche soziale Medienplattform. All das wird von vielen Programmverantwortlichen, Rundfunkpolitikern und Medienwissenschaftlern als Voraussetzung gesehen. Doch mit der Schließung des Instituts für Rundfunktechnik fällt ein wesentlicher Technologielieferant für diese Projekte weg. Jürgen Burkhardt von der Fernseh- und Kinotechnischen Gesellschaft erläutert die Problemlage so.
Diese Projekte werden sich verzögern und sie werden sich verändern, denn das IRT hätte ja wichtige Beiträge zu diesen Projekten geleistet, die sie jetzt nicht mehr leisten können. Das heißt, die Anstalten, die öffentlich-rechtlichen Anstalten müssen sehen, wo sie diese Dienstleistungen, diese technischen Dienstleistungen, die sie dafür benötigen, herbekommen. Deshalb wird es eine Verzögerung geben. Und ich bin überzeugt, es müssen externe Technologieleister her, die das IRT in diesen Projekten ersetzen.
Die Rundfunkanstalten müssen hier selber stärker tätig werden. Denn nur so können Kosten eingespart werden. Die technische Qualität sei nämlich längst nicht mehr so wichtig wie Inhalte, erklärte zum Beispiel NDR-Produktionsdirektor Sascha Molina gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Jürgen Burkhardt sieht hier ein Problem.
Allerdings haben alle Häuser, auch die großen, in den vergangenen 5 bis 10 Jahren Personal im Bereich Technik eher abgebaut. Niemand hat aufgebaut. Also auch die Großen haben eigentlich eher auf die Unterstützung durch das IRT-Gesetz. Auch die Großen werden merken, dass der Abbau der Technologiekompetenz in den Häusern nachteilig wird, wenn sie nicht durch eingekaufte Technologiedienstleistungen ersetzt wird.
Auch eine bessere Vernetzung mit universitärer Technologieforschung und außeruniversitären Forschungseinrichtungen wird von Wissenschaftlern empfohlen. ZDF-Fernsehrat Leonard Dobusch, hauptberuflich Professor für Organisation an der Universität Innsbruck, sieht hier eine klare Entwicklungsrichtung vorgegeben.
Man wird hier auch viel stärker noch in Forschungskooperationen gehen müssen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer. Und da wird das IRT dann schon fehlen. Und zwar deshalb, weil das IRT natürlich eine Verstetigung von solchen auch langfristigen Forschungsprojekten ermöglicht hat. Wenn man immer nur ad hoc für Einzelprojekte mit zum Beispiel Universitäten kooperiert, dann ist das oft nicht so leicht, hier auch wirklich nachhaltig längerfristig an etwas zu arbeiten.
Allerdings sind solche Forschungskooperationen und diese Art der Technologiebeschaffung nicht zum Nulltarif zu haben. Da wären die in Aussicht gestellten Kosteneinsparungen durch die IRT-Schließung rasch dahin. Soll doch die Europäische Rundfunkunion EBU übernehmen, was bisher das IRT geleistet hat, hört man aus Kreisen der Rundfunkpolitiker. Die EBU dürfte damit allerdings ihre Schwierigkeiten haben. Jürgen Burkhardt von der Fernseh- und Kinotechnischen Gesellschaft.
Die EBU ist in den Häusern schon akzeptiert, aber eben als europäische Organisation, die selbst gar nicht so viele eigene technologische Ressourcen hat. EBU hat ja gar nicht so viele Labore. Das IRT war nach meinem Wissen die größte und einflussreichste Technologieorganisation innerhalb der EBU.
Managementprofessor Leonard Dobusch rät Intendanten und technischen Direktoren, stärker auf Open-Source-Anbieter zu setzen und mit denen zu kooperieren. Software, die als Open-Source entwickelt wird, steht allen Interessierten offen. Jeder darf, ohne Lizenzen zu bezahlen, weiterentwickeln und stellt das Ergebnis wiederum allen zur Verfügung. Leonard Dobusch.
Gerade für die Öffentlich-Rechtlichen wäre Open-Source das ideale Fundament, auch um einen Governance-Rahmen zu haben für technische digitale Entwicklungen. Open Source ist etabliert, Open Source hat Lizenzstandards, hat Standards der Zusammenarbeit, die sicherstellen, dass niemand das gemeinsam Entwickelte dann später monopolisiert und jemanden ausschließt.
Doch auch dafür müssen Strukturen in den Häusern aufgebaut werden. Und die sind im Augenblick nicht in Sicht.
Wie geht's weiter nach dem IRT, dem Institut für Rundfunktechnik? Peter Welchering berichtete.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Manuel Fuchs von der Neckarchronik in Horb und unsere morgige Headline heißt Zusammenstoß mit Ansage. Im Zusammenhang mit einem geplanten Containerterminal ist der Verkehr im Horber Teilort Altheim zum Thema geworden. Darüber hatten wir letzte Woche berichtet. An einer unübersichtlichen Stelle mit Kurve, Gefälle, enger Bebauung treffen sich da drei Durchgangsstraßen. Sattelzüge schneiden Bordsteine, Autos lassen sich auf den Gehweg quetschen, gefährden Fußgänger, die ganze Palette. Und heute Morgen kam es just dort zu einem Unfall, nach Lehrbuch oder nach Prophezeiung, wenn man so will. Ein LKW will nach rechts abbiegen, holt nach links aus und rammt ein Auto im Gegenverkehr. Es gab glücklicherweise nur Sachschaden, aber wir werden das Problem nochmal gründlich aufarbeiten und vielleicht finden wir auch ein paar Lösungsansätze.
So, das war's von uns für heute und morgen ist es soweit. Der brandneue Medias Res Podcast nach Redaktionsschluss. Wir sprechen über die großen Medienthemen mit Ihnen. Pressefreiheit, Haltung, Gendergerechtigkeit, alles sowas. Ab morgen in allen Podcast-Apps und morgen auch ab 15:35 hier in Ihrem Radio namens Deutschlandfunk. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.